Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen, sagt Ihnen Marion Kuhl hier bei Radio Horeb in der Sendung Spiritualität. Wir beschäftigen uns in einer Reihe mit den Fragen Jesu im Evangelium. Diesmal geht es um die Frage, begreift ihr, was ich an euch getan habe? Eine Frage, die im Johannesevangelium im Kapitel 13 nachzulesen ist. Der Kontext ist die Fußwaschung Jesu beim letzten Abendmahl. Jesus beugt sich und verrichtet Sklavendienste an seinen Jüngern. Am Gründonnerstag haben wir dieses Evangelium schon oft in der Liturgie gehört. Aber was bedeutet das konkret für uns? Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Diese Frage stellt Jesus den Jüngern und damit auch uns. Durch diese Reihe führt uns Pater Hans Buob aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Grüß Gott, Pater Buob.
Grüß Gott.
Dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Titel haben Sie schon gehört. Es ist im Johannesevangelium 13, 1 bis 20. Ich lese Ihnen gerade einmal diese ganze Stelle vor. Es war vor dem Pascha-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht nur noch, sich die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde, und darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, Amen, ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als sein Herr, und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt. Ich sage das nicht von euch allen. Ich weiß wohl, welche ich erwählt habe. Aber das Schriftwort muss sich erfüllen: Einer, der mein Brot aß, hat mich hintergangen. Ich sage es euch schon jetzt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, ich bin es. Amen, Amen, ich sage euch, wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Soweit dieses Wort Gottes. Also Jesus wusste, heißt es, dass seine Stunde gekommen war. Das ist die Stunde seines Todes und seiner Auferstehung. Am Anfang des Evangeliums nach Johannes, also bei der Hochzeit zu Kana, da sagte Jesus, Johannes 2,4, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber jetzt, also am Ende jetzt seines Evangeliums, jetzt ist sie da, in der sich alles vollendet. Und so ist gleichsam die Fußwaschung die große, zeichenhafte Zusammenfassung seines ganzen Lebens, seiner Verkündigung. Zeichenhafte Zusammenfassung. Und zweimal steht dieses Wort da, nämlich Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Er wusste, wer ihn verrät. Vers 1 und Vers 3. Also, was er tut, das tut er in hellem Bewusstsein. Er wusste es. Im hellen Bewusstsein seiner Sendung, die er vom Vater hat. Also nicht zufällig, ist nicht in irgendetwas hineingeraten, sondern was er tut, das gilt jetzt auch von dieser Fußwaschung, tut er im hellen Bewusstsein seiner Sendung. Und er tut es in der Verbundenheit mit dem Vater, in dessen Gehorsam er steht. Und weiter tut er es in Freiheit. Er wusste es und tat es, das heißt in Freiheit. Und gerade dieses Sich-Beugen bei der Fußwaschung, also gleichsam in den Sklavendienst eintreten, ist Ausdruck dieser Freiheit. Er, wie Jesus sagt, er nennt mich mit Recht Meister und Herr. Herr ist Kyrios, der göttliche Herr. Nicht? Er, der Herr, er geht unter den Sklaven und dient ihm. Geht unter den Schüler und dient ihm. Also Ausdruck unwahrscheinlicher Freiheit. Und wenn Sie denken, was er hier ausdrückt, das wird noch stärker, wenn Sie den Weg des Leidens betrachten bis ans Kreuz, diese Erniedrigung zwischen zwei Verbrechern, gleichsam noch einmal Erniedrigung, ja, so gleichsam unter die größten Verbrecher gezählt zu werden, in diese totale Erniedrigung hineinzugehen, in Freiheit. Was heißt das alles? Jesus hat zwar im Allgemeinen diese Anrede Rabbi geduldet. Sie haben ihn ja immer wieder Rabbi genannt, ja, also Meister. Er hat das geduldet. Aber man muss sich klar sein, um das Ganze zu verstehen, bei den Rabbinern war die übliche Praxis, dass sie von ihren eigenen Schülern bedient wurden. Aber diese Praxis hat Jesus nicht angenommen. Er ließ sie zwar Rabbi nennen, aber er hat diese Praxis nicht übernommen, dass seine Jünger, seine Schüler, die mit ihm zogen, ihn bedienten. Also hinter dieser genannten Praxis, wie es bei den Rabbinern normal war, da stand schon ein sehr schöner Gedanke. Nämlich, die Rabbinerschüler sollten nicht nur aus dem Lehrvortrag ihres Rabbi, ihres Meisters lernen, sondern auch durch den täglichen Umgang mit ihm die Gesetze kennenlernen. Also der Rabbi war einer, der lehrte und es gelebt hat. Nicht? Und deshalb die Schüler sollten nicht bloß in die Vorlesung des Rabbi gehen, sagen wir es mal so, sondern mit ihm leben zu Hause, ihm alle Dienste tun, um ihn in allen Situationen des Lebens kennenzulernen. Und gleichsam an seinem Leben die Gesetze Gottes abzulesen. Nicht nur zu hören, was er sagt, sondern auch zu sehen, was er lebt. Eigentlich ein toller Gedanke. Ja, Übereinstimmung von Lehre und Ton. Das war der Sinn, warum sie ihm dienten in allen Bereichen, um ihn, ja, jetzt würde ich nicht sagen beobachten, sondern an seinem Leben das Leben mit Gott zu lernen. Sagen wir es mal in unserer Sprache. Nun, dieses tägliche Umgehen miteinander, das hieß ja ganz konkret, dass die Schüler ihren Meister, ja, wie Diener bedienten. Ja. Die Regel hieß, die Regel bei den Rabbis und den Schülern, die Regel hieß, die Kenntnis des Gesetzes kann nicht ohne Bedienen von Gelehrten erworben werden. Die Kenntnis des Gesetzes kann nicht ohne Bedienen von Gelehrten erworben werden. Wo man das von unseren theologisch gelehrten Leuten auch sagen kann. Die Kenntnis des Gesetzes kann nicht ohne die Bedienen von Gelehrten erworben werden. Das heißt, das darf ich mit diesen Theologen, die ich in der Vorlesung höre, darf ich mit denen leben, alltäglich. Ich diene ihnen, sodass unauffällig ich immer und überall dabei bin und ihre Reaktionen sehen kann. Stimmt ihre Lehre mit ihrem Leben überein? Das ist der Sinn gewesen, also eigentlich ein sehr tiefer Sinn. Und einer der bekannten Rabbi, Yochanan, der hat später einmal formuliert, jeder, der seine Schüler hindert, ihn zu bedienen, ist wie einer, der ihnen die Liebe versagt. Also es war gleichsam diese Zuwendung, die Antwort der Schüler für die Lehren, die sie von ihm empfangen, nicht? Aber auch eben, um an seinem Leben zu lernen. Es ist wie einer, der ihnen die Liebe versagt. Also eine sehr tiefe Aussage. Und genau das hat Jesus beim letzten Abendmahl getan. Er hat seine Schüler gehindert, ihn zu bedienen. Er lässt sich von ihnen nicht die Füße waschen, sondern er selbst tut es an ihnen. Und das ist ein Dienst, der eben zum Mahl gehört. Johannes schreibt, es war ein Mahl. Nämlich, dass man vor dem Mahl die Füße wäscht. Wenn man denkt, das waren damals keine Tierstraßen. Es war alles Staub, Schmutz. Und man kam dann oft barfuß oder Sandalen mit schmutzigen Füßen. Also, er ist in ihrer Mitte, schreibt Lukas 22, 27. Er ist in ihrer Mitte wie einer, der dient. Und dann heißt es bei Markus 10, 45, er ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Merken Sie, wie diese Fußwaschung eine Zusammenfassung von seinem ganzen Leben ist, nicht? In der verschiedenen Stellen aus dem Gesamtevangelium. Also, das Wort Jesu vom Dienen gehört praktisch ganz und gar zur Überlieferung. Jesus war einer, der dient. Das ist eine ganz wesenhafte Aussage. Jesus war einer, der dient. Mit all dem ist eigentlich dann noch ein zweiter Punkt festgemacht, nämlich der Größte von euch soll euer Diener sein. Matthäus 23, 11. Der Größte von euch soll euer Diener sein. Ein weiterer Punkt, der Größte. Ja. Dass sich Jesus sicher nicht nur beim letzten Mahl nicht bedienen ließ, sondern selber diente, muss also in seiner Jüngergemeinde so tief, ja, eingeprägt gewesen sein, dass sie später ihre eigenen Ämter als Dienste bezeichneten. Mir ist die Stelle eingefallen, in der Apostelgeschichte, als Petrus dann vorschlug, auch andere, dass sie jetzt Diakone wählen sollen, die den Dienst an den Tischen übernehmen, damit wir, die Apostel, nicht beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben können. Beim Gebet und beim Dienst am Wort. Dienst an den Tischen, Dienst am Wort. Auch, also die Jünger, die Apostel, auch später, haben ihre Ämter, die Sendung, die sie von Jesus übernommen haben, haben sie als Dienst bezeichnet. Nicht? Und ich denke, da spüren sie oder ahnen sie, was Jesus meint, wenn er im Abendmahlsaal sagt, begreift ihr, was ich an euch getan habe? Begreift ihr das, was das für euch bedeutet? Sie haben es begriffen, ja? Auf alle Fälle, als sie die Ämter ausgeübt haben, ja? Also, Jesus wäscht den Jüngern die Füße. Was heißt das? Die Füße, mit denen wir durch den Staub und Schmutz der Erde gehen. Also, er nimmt dieses Unten, also unsere Erde, gleichsam der Schmutz, der an den Füßen ist, der Erde, nicht? Er nimmt das liebend an und verwandelt es, könnte man sagen. Er geht also ganz und gar, ja, muss man sagen, dieser Erniedrigung in den Schmutz der Erde. Und so können wir uns mit diesem, unserem Unten, also mit unserem Schmutz, unseres Weges annehmen. Er hat sie angenommen, er nimmt uns an. Er wäscht uns nicht den Kopf, wo schon sauber ist, sondern er wäscht diesen Schmutz an den Füßen. Er geht also da hinein und will uns eigentlich damit, nicht, begreift ihr, was ich an euch getan habe, dass auch ihr nach diesem Unten gehen, also auch den Schmutz unseres eigenen Weges annehmen, in Demut, sind wir doch darin mit ihm liebend angenommen worden, mit unserem Schmutz, bildhaft, aber einmal tiefer schauen, das ist ja Wort Gottes, will ja immer noch etwas Tieferes sagen, als nur äußeren Schmutz reinigen, da brauche ich keine Offenbarung. Sondern es geht um einen Schmutz, den ich einfach noch an mir hängen habe, obwohl ich gebadet bin, wie er sagt. Ja. Also deshalb ist auch wichtig, dass ich selber mich auch mit diesem, unserem Unten, möchte man so sagen, Schmutz, annehme. Und nun zu diesem Bericht von der Fußwaschung sind eigentlich zwei Deutungen zu erkennen. Erstens einmal steht im Vers 8, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Das heißt, wer diese Todeshingabe Jesu, das ist ja dieses ganz sich Erniedrigen, das sich dann im Tode vollendet, ja, wer diese Todeshingabe Jesu an sich geschehen lässt, er gewinnt Anteil an ihm. Wer diese Todeshingabe, gegen die sich Petrus erwehrt, an sich geschehen lässt, gewinnt Anteil an ihm. Und was ist gemeint mit diesem Anteil? Was bedeutet es? Das wird im Johannesevangelium in folgenden Worten ausgedrückt. Wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Diener. Johannes 12,26. Oder ein anderes Wort. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Johannes 14,3, auch im Abendmahlsaal. Oder noch ein Wort. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Johannes 17, 24, ebenfalls noch im Abendmahlsaal. Nicht? Er spricht also über diesen Anteil, den wir haben, wenn wir uns von ihm diese Reinigung zulassen und vor allem, wenn wir begreifen, was er uns getan hat, was das für uns bedeutet, dann werden wir Anteil bekommen an all dem, was er jetzt dann an anderen Stellen ausdrückt. Das ist gemeint. Also diesen Anteil gewinnt man immer als Ganzes. Also es ist nicht, wenn Christus davon spricht, da hast du keinen Anteil an mir, ist nicht etwas gemeint. Also den Anteil, dann kriegst du nochmal einen Anteil und nochmal einen Anteil. Nein, diesen Anteil gewinnt man immer als Ganzes. Wissen Sie, Petrus sagt ja, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Und Jesus sagt ihm, er gebadet ist, ist ganz rein, ganz. Das heißt, Gottes Zuwendung ist immer ganz. Gottes Zuwendung ist immer ganz. Er gibt immer das Ganze. Er gibt nie einfach nur Teile. Und er wird nicht teilweise gerettet, der Mensch, sondern nur ganz. Entweder gar nicht oder ganz. Also können wir es vielleicht mal so ausdrücken. Gott gibt immer das Ganze. Also wir sind manchmal sehr, wie soll ich sagen, berechnend in all unserem Geben. Aber Liebe gibt immer sich und das ist das Ganze. Und wenn Gott etwas gibt, Anteil an ihm, gibt er das Ganze, sich ganz und nicht bloß ein Stückle. Ja, ich glaube, das ist auch einmal wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Eben, das ist die Frage, was er meint. Dann hast du keinen Anteil an mir. Nicht? Und er springt ja dann an anderen Stellen, was unter diesem Anteil alles versteht. Wo ich bin oder auch meine Herrlichkeit soll ihre Herrlichkeit sein. Also einfach ganz alles bekommen wir, was auch er hat, wenn wir mit ihm in diese Erniedrigung gehen. In die Erniedrigung der Fußwaschung. Und er erwartet auch von uns, dass wir uns ganz für sein Geben öffnen. Zum Beispiel in der Nachfolge Christi schrieb Thomas von Kempten, gib das Ganze für das Ganze. Das ist genau gemeint. Gib das Ganze, nämlich die Gans, für das Ganze. Also wem Gott das Ganze gibt und wer es auch annimmt, ist, wie Jesus sagt, ganz rein. Also diese geschenkte Vollendung im Himmel, das ist ja das Ziel, wird für jeden wirklich eine vollendete sein. Die geschenkte Vollendung im Himmel, wie es ja an der einen Stelle ja heißt, nicht, damit sie dort sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Ja. Also diese geschenkte Vollendung im Himmel wird für jeden wirklich eine vollendete sein. Also die Frage kann man immer wieder mal bekommen oder hören, ja, wenn ich bloß die Hälfte habe von meinetwegen von irgendeinem großen Heiligen, bin ich dann auch zufrieden. Also, wenn Sie mir, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, wir stellen uns immer den Himmel vor wie die Erde, so ungefähr. Es sind ganz andere Maßstäbe. Es ist der Maßstab der Liebe. Und der Maßstab der Liebe ist immer ganz. Gott gibt sich ganz. Du wirst nie einen halben Gott im Himmel haben, einen halben Jesus, nicht, der sich halb dir zuneigt, aber halb eben dich sitzen lässt, auf Deutsch gesagt, mal ganz konkret zu reden. Nein, du wirst dich erst das immer erleben, Gott schenkt sich dir ganz. Wichtig ist für dich haben, immer, auch jetzt schon im Leben, dich auch ganz diesem Geben zu öffnen. Schauen Sie, das ist dann die Einladung, die dann noch kommt in diesem Text, nämlich auch ihr sollt tun, wie ich euch getan habe, dass auch ihr einander die Füße wascht, ja? Dass auch wir uns ganz geben, das ist dienen, nicht ein bisschen. Und ich glaube, da wird diese Stelle sehr konkret und ich möchte mal fast so sagen, gar nicht so einfach. Sich ganz geben, so wie Jesus sich ganz gibt. Diese Fußwaschung ist ein Bild für das, was am Kreuz geschieht. Er hat nichts mehr für sich behalten, er hat nichts mehr gehabt. Sie haben ihm alles genommen, auch die Ehre und alles. Sie haben sogar seine Gottheit verspürt, alles haben sie ihm genommen. Er hat sich ganz gegeben. Das ist das unwahrscheinliche Bild. Aber in der Fußwaschung schon bereits im Bild angedeutet. Es hinab in den Schmutz ihrer Füße. Also, es war sicher, ja, das Demütigste. Drum heißt es ja, es sind Sklavendienste. Die macht ein normaler Mensch nicht. Und jetzt kommt diese Grundhaltung Jesu, die sich durch sein ganzes Leben zieht. Dass jetzt in der Stunde, die jetzt kommt, seine Stunde, zur Vollendung kommt, was sich schon in seinem ganzen Leben gezeigt hat. Und ich glaube, wenn uns diese Stelle bewusster wird, ja, dann hätten wir viele Probleme heute in der Kirche nicht. Dass so viele, die eigentlich Diener und Dienerinnen sein sollten, wenn sie begreifen, was Jesus an ihnen getan hat, dann bräuchte man nicht diskutieren über Machtmissbrauch und Ähnliches. Wenn sie genau, dann merken sie, wo unsere ganze Haltung eigentlich krankt. Dass wir immer noch nicht begriffen haben, was er an uns getan hat und auch immer noch tut. Das geschieht doch genauso im Bußsakrament. Er wäscht mir meine Füße. Er nimmt den ganzen Schmutz meiner Sünde auf sich und schenkt sich mir wieder ganz. Nicht bloß ein bisschen. Nun, das ist die eine Deutung. Das geht darum, du wirst keinen Anteil an mir haben, wenn du dich von mir, wenn du dir meinen Dienst an dir nicht gefallen lässt. Das ist das eine. Du wirst keinen Anteil haben. Aber wenn, dann hast du Anteile. Wir haben es jetzt gerade gesehen. Das ist die eine Deutung dieser Stelle. Die zweite Deutung ist, die steht im Vers 14 bis 15, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe. Er nennt sich hier Herr, Kyrios, göttlicher Herr, und er nennt sich Rabbi, ja, wie sie ihn immer genannt haben, Meister. Dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und jetzt wird sehr konkret. Seine Haltung, die durch sein ganzes Leben geht und am Kreuz sich vollendet, das muss die Haltung aller in seinem Leibe sein. Also alle, die zum mystischen Leib gehören, zur Kirche. Unser aller. Vor allem auch all derer, nicht, die einen besonderen Auftrag für Christus für die anderen, also für die Kirche haben, für die Glieder der Kirche. Deshalb sagt er, der Erste ist der Letzte. Er spricht da ganz klar den Petrus auch an, er spricht die Apostel an, die einen solchen Auftrag haben, die Kirche zu leiten auf dem richtigen Weg, sie zu belehren, zu ernähren. Nicht? Aber gerade sie müssen die Kleinsten sein, die Diener. Der Größte ist der Diener aller. Also die Gemeinschaft mit Jesus, in die er sie in diesen Todesdienst hineingenommen hat, nämlich bei der Fußwaschung, sollen sie in der Jüngergemeinde einander liebend und dienend weitergeben. Diese Gemeinschaft mit Jesus, diese, und zwar die eben in diesem Dienen liegt. Ja. Sie sollen sie in der Jüngergemeinde, also in der Pfarrei, also sprechen Sie ruhig konkret, einander liebend und dienend weitergeben. Wenn Sie in Ihre Gemeinde hineinhören, gibt es sicher den einen und anderen, der in dieser Weise versucht, sein Christsein zu leben. Aber wie oft, wenn Sie an die ganzen Gremien denken, wo Sie sich fragen, was hat das noch alles mit Dienen zu tun? Da wird rumdiskutiert und jeder will Recht bekommen. Verstehen Sie, genau das Gegenteil. Da wächst nichts mehr, das ist nicht die Kirche Jesu Christi. Da haben wir nicht begriffen, was er an uns getan hat. Und wo er dann sagt, ja, wie ich euch getan habe, sollt auch ihr einander tun. Ja. Dieses, sie sollen weitergeben, ja. Sie sollen ebenfalls das Gleiche tun, wie er getan hat. Also sie sollen das weitergeben, was sie von ihm empfangen haben. Das ist nicht einfach nur ein Sollen, so ist eigentlich ein Gedrängtsein. Nämlich, wer solche Liebeshingabe, eine solche, ja, diese Erniedrigung Gottes, die ja ein totales Sich-Schenken ist, ja, wer solche Liebeshingabe an sich erfahren hat, kann gar nicht anders, als sie weiter bezeugen und weitergeben. Und in diesem Weitergeben wird den Jüngern eigentlich noch mehr der Liebesdienst Jesu aufgehen, im Weitergeben. Und jetzt bedenken Sie mal noch gleichsam so eine bisschen Nebenbemerkung, die mir aber doch wichtig ist. Er sagt das und tut es im Abendmahlsaal, also im Zusammenhang mit der Einsetzung der Eucharistie. Und was geschieht in dieser Eucharistie? Da geschieht ja genau das. Er erniedrigt sich in eine tote Sache, nämlich in Brot und Wein. Er liefert sich aus, er entäußert sich bis in eine tote Sache, bis zum es geht nicht mehr weiter. Hier wird, wenn Sie Fußwaschung ist, wieder das Bild. Der Eucharistie tut er es. Und er schenkt sich dabei ganz. Wir essen ihn. Den ganzen Jesus. Wenn Sie, hier wird es ganz konkret. Nicht? Und darum muss man diese Worte vom 13. bis 17. Kapitel im Johannesevangelium immer im Zusammenhang mit der Eucharistie lesen. Und auf die Eucharistie hin. Und wir werden nur von dort her einig. Den noch tieferen Sinn, die Konkretheit dieser Worte begreifen. Und in der Feier der Eucharistie, da ist Jesus der Priester und er ist das Opfer zugleich. Und er sagt auch in der Eucharistie, tut dies zu meinem Andenken, zu meinem Gedächtnis, tut dies zu meinem Andenken. Und bei der Fußwaschung hat er noch gesagt, tut, was ich euch getan habe, tut auch ihr das, was ich getan habe, nämlich opfert auch ihr euch total. Also einmal im Sinn dieses Dienens, der Fußwaschung, gebt euch ganz hin für den anderen. Schenkt euch ganz in eurem Dienst für den anderen. In der Eucharistie geschieht das. Da ist ja nicht bloß der eucharistische Herr gegenwärtig in der Wandlung, nach der Wandlung, sondern auch der mystische Christus, die Kirche, wir. Sie können ja den eucharistischen Christus nicht vom mystischen Christus trennen, als ob das zwei verschiedene Christusse wären. Wissen Sie, und deshalb, so wie Jesus in der Wandlung sich ganz gibt, dass mein Leib, der für euch hingegeben wird, so tun wir das bereits in der sogenannten Gabenbereitung. Wir bringen uns als Gabe da, nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle. Darum ist es so wichtig, dass ich Eucharistie nicht bloß dabei bin, sondern mitvollziehe. Dass ich genau in diese Fußwaschung gehe. Dass ich mich in der Gabenbereitung bedingungslos und restelos dem Herrn übergebe. Das ist die Gabenbereitung. Das ist der Augenblick meines Opfers. Nicht? Und dann, nach der Wandlung, durch die Heilige Kommunion, wenn wir mit Christus eins geworden sind, nicht? Dann sind wir auch mit ihm ein Opfer, das im Deutschen, im Kanon, im ersten Kanon wunderbar ausgedrückt wird, als Opfergabe. Wir sind die Gabe, Christus das Opfer, ist Opfergesinnung. Und wenn wir mit ihm eins geworden sind, ist es die Opfergabe, nicht? Und die dem Vater dargebracht wird. Also wir zusammen sind dann das vollendete Opfer, das Opfer der Kirche. Merken Sie, ich kann diese Fußwaschung nicht trennen, auch nicht trennen von der Eucharistie, denn dort realisiert sich das. Na, ganz konkret, heute. Nicht? Wir geben uns ihm ganz in der Gabenbereitung. Also überlegen Sie mal, wie feiern Sie Eucharistie? Sie sind dabei, singen ein paar Lieder, beten vielleicht auch, aber opfern Sie sich? Gehen Sie in diese Erniedrigung im Sinn der Fußwaschung, im Sinn sich ganz geben, um ganz Christus zu empfangen, um mit Christus zusammen ein Opfer zu werden, das Opfer der Kirche, das dem Vater zur Sühne für die Sünden der Welt von heute dargebracht wird. Also bedenken Sie das immer zusammen, dann spüren, dann ahnen Sie. Nicht, was da für tiefe Zusammenhänge sind. Nicht, begreift ihr, was ich an euch getan habe? Diese Fußwaschung, die Voraussetzung für das Geheimnis der Eucharistie, wo sie sich mit Christus total hingeben und mit Christus total eins werden zu einem Opfer. Und es kann nur das vollkommene Opfer sein, wenn auch wir uns mit Christus so vollkommen wie möglich, wir es können, ganz hingeben. Dann werden wir ihn auch ganz empfangen, ganz uns, ihn uns schenken lassen. Also in diesem Weitergeben, dass auch wir in diesem uns verschenken, in diesem Dienst, wird den Jüngern noch mehr der Liebesdienst Jesu aufgehen. Es wird uns immer mehr bewusst werden. Also dieses Symbol der Fußwaschung ist eigentlich das Symbol für das totale Engagement Jesu. Symbol, das totale Engagement Jesu, das sich in der Eucharistie unaufhörlich in unserer Mitte erneuert. Eben sichtbar wurde dann anschließend nach dem Abendmahlsaal eben am Kreuz. Und als Symbol für seinen Lebenseinsatz bis zum Tode. Also sich das Ganze schenken. Und von daher ist dieses Symbol der Fußwaschung auch vollmächtig. Es ist umfassend auf das gesamte Sein und Handeln der Kirche Jesu zu beziehen. Dieses Symbol für seinen Lebenseinsatz bis zum Tod. Das ist, ich möchte mal sagen, vollmächtig. Es ist umfassend auf das gesamte Sein und Handeln der Kirche Jesu zu beziehen. Also dieser Lebenseinsatz bis zum Tod, diese Hingabe, drückt das Sein der Kirche aus. Also unser, als Leib Christi, Sein und Handeln. Ja, dass unser ganzes Sein Dienst ist, so wie es bei Jesus. Und dass unser ganzes Handeln aus diesem Dienst kommt. Ja, das gesamte Sein und Handeln der Kirche Christi ist zu beziehen. Ja, es ist sogar Gütezeichen, von dem alles christliche und kirchliche Handeln geprägt ist. Die Frage ist nur, stimmt das? Es ist sogar Gütezeichen, von dem alles christliche und kirchliche Handeln geprägt sein soll, und zwar als radikales Handeln aus Liebe. Das heißt konkret, im Namen Jesu füreinander da sein. Jetzt schauen Sie sich mal unseren momentanen Weg, den wir gehen in Deutschland. Ja, und dieses Verhältnis zueinander, dieses Umgang, der Umgang miteinander. Aber auch ganz hinein bis in die Gemeinden, in unsere Ortsgemeinden, Pfarrgemeinderat und so weiter, in die Gremien. Ist das unser Gütezeichen? Seht, wie sie einander lieben. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Daran wird die Welt erkennen, dass ich der Erlöser bin, sagt er, auch im Abendmahlsaal. Ist dieses Handeln, dieses Sein und Handeln unser Gütezeichen vor der Welt? Ich glaube, das ist eigentlich der Weg der Erneuerung. Nun, das verlangt eigentlich auch natürlich eine übersichtliche Gruppe innerhalb der großen Gemeinde, wo man sich kennt und diesen Dienst auch tun kann. Also das, wo das auch zum Ausdruck kommt. Man muss sich dann auch kennen, also miteinander leben. So wie die früher der Rabbi und seine Schüler gelebt haben. Nicht? Man lernt aneinander, man lernt am Leben des Anderen. Wenn ich glaube, wenn wir es so bemühen, wenn Sie, das geht hier nicht um Ideale, dass da gar nichts mehr passiert, dann bräuchten wir ja kein Bußsakrament mehr. Sondern, dass wir aber diese Menschen spüren, dass das unser Gütezeichen ist und dass es für uns immer ein Manko ist, wenn wir da versagen. Dass es unser größtes Manko ist, die größte Sünde, wenn wir da versagen. Wenn Sie, dann werden wir anziehend. Dann brauchen wir uns nicht, wie soll ich sagen, ängstigen, dass wir aussterben, ich sag's mal so, sondern im Gegenteil. Dann sind wir wieder anziehend. Dann kann die Kraft Gottes, die Erlösungsgnade Gottes, die aus dieser Erniedrigung Jesu kommt, kann dann durch uns in die Welt fließen und die Menschen wie ein Magnet anziehen. Nun, wenn Sie zum Beispiel an diese Rede Jesu über den Hirten, ich bin der gute Hirt und so weiter, im 10. Kapitel des Johannesevangeliums einmal nachschauen oder zur Kenntnis nehmen, da hat der Jesus gesagt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Das ist einfach etwas Wichtiges, wenn wir einander dienen. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Dann weiter sagt er dann, ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Merken Sie, es ist wieder das Gleiche. Es ist wieder das gleiche Grundmotiv seines Lebens. Die Fußwaschung. Ich gebe mein Leben hin für meine Schafe. Und jetzt beginnt ja der Bericht, da er die Seinen, also dieser Bericht, den wir vorhin bei Johannes gelesen haben, da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, liebte er sie bis zur Vollendung. Eis telos im Griechischen, bis zur Vollendung. Und im Griechischen gleichsam übersetzt bis zuletzt, also bis zum Äußersten, ja, bis eben zur Vollendung. Das ist Eis telos. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, liebte er sie bis ins Äußerste. Also das ist diese Fußwaschung, diese Erniedrigung, die dann im Kreuz sich zur Vollendung führt. Also Eis telos. Und als Jesus dann, das war im Abendmahlsaal, dann ging er ja in sein Leiden. Und als Jesus am Kreuz dann ruft, es ist vollbracht, ist es das gleiche griechische Wort. Es ist vollbracht. Tetelestai, eis telos, und dann das Eigenschaftswort tetelestai. Es ist vollbracht. Er liebte sie bis zur Vollendung, und dann am Kreuz sagte er, jetzt ist die Vollendung da. Jetzt ist es vollendet, vollbracht. Das gleiche griechische Wort, so telos ist der Hauptwort, und Dings ist ein Dingswort. Also interessant auch dieser Zusammenhang. Die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis eis telos, bis zur Vollendung, bis ins Äußerste, bis zuletzt. Ja? Also es gibt kein Weiter mehr, was er noch tun könnte, sich hingeben könnte. Und jetzt, gleichsam also am Kreuz, ist das Äußerste erreicht, was ja in der Fußwaschung zeichenhaft schon die Liebeshingabe Jesu gegenwärtig setzte. Und eben dann in seinem Todesdienst am Kreuz, kann man sagen, dann geschieht in seiner Todesdiakonie, diesem Todesdienst, dieser ganzen Hingabe. Merken Sie diese Zusammenhänge? Auch vom Wort her, gerade im Griechischen, was das alles bedeutet. Deshalb begreift ihr, was ich euch getan habe. Wenn Sie, wenn ich die Fußwaschung einfach so sehe, ja gut, er hat sich erniedrigt, er hat einen Fuß gewaschen. Nicht? Aber erst in diesen ganzen Zusammenhängen wird uns bewusst, was er da getan hat, was er damit ausgedrückt hat und was er uns aufgetragen hat. Aber sofort erscheint auch das Dunkel, nämlich der Teufel, hatte Judas, den Sohn des Simon Ikariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern, heißt es wiederum, auszuliefern, ganz und gar. Ja. Und so wird es, liebe Zuhörer, immer sein. So wird es immer sein. Wo das Licht, ja, wo solches Licht aufscheint, tritt mächtig die Dunkelheit auf den Plan. dort, wo diese Haltung in der Kirche gegenwärtig ist, diese Haltung Jesu, wo sie beginnt zu leben, wo sie gelebt wird, in dieser Grundhaltung der Hingabe, im Geheimnis der Eucharistie, wenn Sie da merken Sie auch, dass das, was hier in der Eucharistie geschieht, ja eine Kraftquelle ist, damit es im Alltag geschehen kann. In der Eucharistie gebe ich mich ganz hin. Nicht? Nimm an, nimm unser Opfer an und lass es dir gefallen. Ja? Und dann bekomme ich die Kraft aus der Einheit mit Christus in der Kommunion, damit ich dann im Alltag eucharistisch leben kann. Dass ich dann diesen ja Todesdienst, wenn man es mal vom Kreuz her sieht, dass ich den leben kann. Und da werden Sie immer merken, wo das geschieht, tritt diese Dunkelkraft immer auf den Plan. In der gleichen Zeit, wie gesagt, stoßen wir auf das Nicht-Begreifen-Können des Petrus bei dieser Fußwaschung. Und Jesus, das ist ja das Dunkle. Ja. Jesus geht ja in diesen tiefsten Dienst hinein und Petrus versteht ihn nicht. Ja. In der gleichen Zeit stoßen wir also auf dieses Nicht-Begreifen-Können des Petrus und Jesus sagte ihm, später wirst du es begreifen. Später wirst du es begreifen. Auch ein Wort, das auch sehr wichtig ist. Und dieses später ist für Petrus die Zeit nach Ostern. Da hat er es begriffen, da hat er es dann gelebt. Bis selber er am Kreuz endete in Rom. Also nach Ostern, jene Zeit, die dann der Apostel Johannes in seinem letzten Kapitel mit dem Wort einleitet, danach. Ja? Nicht beim Ende des Johannesevangeliums. Danach sagt er, du folge mir nach. Jetzt wirst du verstehen. Jetzt wirst du mir folgen. Im Abendmahl hat er ihm gesagt, jetzt kannst du mir noch nicht folgen. Doch, ich gehe mit dir in den Tod. Nein, das kannst du noch nicht. Aber du wirst mir später folgen. Und am See von Tiberias, da sagt er ihm ja. Und jetzt, danach sagte Jesus zu Petrus, danach, also später, jetzt folge mir nach, nämlich auf dem Weg ans Kreuz, so wie Jesus. Also dieses später vollzieht sich im Glaubensweg des Jüngers auf dem Weg der Glaubenserfahrung. Das wird jeder erfahren, der mit Christus den Weg geht. Nicht dieses später. Gerade wenn wir mit Jesus gehen und wenn wir in unserem eigenen Jüngerleben etwas erfahren vom Tod und der Auferstehung Jesu, nicht, werden wir merken, dass wir oft erst im Nachhinein entdecken die Spuren Gottes in meinem Leben. Wenn ihm dann aufgeht, diesem Jünger, dass die Ohnmacht der armen Liebe Gottes, der Arme im Sinne, sie gibt sich ganz, sie hält nichts für sich. Nämlich, dass die Ohnmacht der armen Liebe Gottes das Rettende ist. Dann hat er verstanden. Also immer wieder gibt es ja dieses Später bei uns. Wenn wir manchmal zurückschauen, dann ahnen wir, das war ja seine Nähe. Das war eine Begegnung mit ihm. Ich habe es nicht im Moment gar nicht gemerkt. Ich habe es für alltäglich genommen, für selbstverständlich genommen. Erst im Rückschauen ahnen wir, das war seine Nähe. Und wir erkannten sie nicht in dem Augenblick, da er uns geschenkt war. Dieses Später ist manchmal sehr schmerzhaft, dass wir im Nachhinein erst erkennen, was eigentlich Gott mir sagen wollte. Durch ein Ereignis, durch eine Situation, was auch immer. Also so auch wie hier, dass wir es erst im Nachhinein begreifen, was er an uns getan hat. Vielleicht auch jetzt in unserem ganzen Glaubensleben, dass wir vielleicht jahrelang so selbstverständlich die Gnade Gottes annehmen, den Sakramenten, und nichts Großes dahinter suchen, nicht so selbstverständlich alltäglich. Und erst später geht uns auf, nicht, wo wir seine Nähe einfach übersehen und überhört haben. Und dass wir erst später merken, was eigentlich Gott mir in dieser und jener Situation sagen wollte. Und das kann ein tiefes Leiden sein, weil wir dann tief im Herzen erspüren, nicht? Wir haben ihn eigentlich stehen lassen. Wir haben nicht auf ihn, ja, gehört und sind nicht auf sein Werben oder seine Begegnung eingegangen. Nun, da erinnerten wir uns ja auch wiederum an das Wort in Lukas 22, 24, das er ebenfalls beim Abendmahl gesprochen hat. Es entstand unter ihnen ein Streit darüber, wer von ihnen wohl der Größte sei. Und da sagte Jesus, die Könige herrschen über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll werden wie der Kleinste. Und der Führende soll werden wie der Dienende. Welcher von beiden ist größer? Wer zu Tisch sitzt oder wer bedient? Natürlich der, der zu Tisch sitzt. Ich aber bin unter euch wie der, der bedient. Und genau darin leuchtet seine Hoheit auf, die eben anklingt in diesem Wort Kyrios, Herr. Ihr nennt mich Meister und Herr, und ich bin. Das ist immer übersetzt, ich bin es, aber ich bin heißt Yahweh. Ja. Es ist der nachösterliche Name, denn Jesus ja sagt, ich bin. Und in diesem Wort Kyrios, Herr, ich bin euer Meister und Herr, in diesem Wort Herr steckt eben dieses große Ich Bin, nämlich Yahweh, der Gottesname. Eben das Wesen Gottes, das steckt in diesem Herr, in diesem Kyrios. Und er sagt ja, ich sage es euch jetzt schon, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, ich bin Yahweh. Also, er ist der Herr Gott. Also die Aufforderung Jesu an die Jünger, in seine Bewegung der dienenden Hingabe einzugehen, schließt dann mit der Seligpreisung, bei dem Text, den wir gehört haben, selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt. Bei Jesus heißt zweimal, er wusste das und so weiter. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt. Wissen kann man's. Aber wenn das Handeln fehlt, nützt mir das Wissen nichts. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst, diese Grundhaltung des Dienens, und danach handelt. Und diese Einsicht muss zur Tat werden. Also reine Erkenntnis, wie gesagt, genügt nicht. Deshalb hören Sie mal in sich hinein. Betrachte ich jetzt einmal wirklich diesen Dienst Gottes an mir. Diesen Dienst Gottes an mir, wie hat Gott mir ein Leben lang gedient, sich mir gegeben. Diese rettende Liebe Jesu als Dienst an mir, einmal betrachten. Habe alles selbstverständlich hingenommen. Und er hat immer sich ganz gegeben, wie es wir am Anfang sagten. Nicht irgendetwas. Und wie habe ich es aufgefasst? Schauen wir auch auf die Beziehung zu den Menschen und versuchen wir, das Handeln Jesu an ihnen zu vollziehen, dass er es in uns weiter vollziehen darf. Und Frage, warnen Sie sich, ist das meine innere Haltung? Diese Haltung Jesu. Kann ich im Namen Jesu wirklich so für andere da sein? Führe ich sie dienend zu ihrem eigenen Leben, zu ihrer Freiheit, so wie Jesus uns in die Freiheit erhoben hat durch seinen Dienst am Kreuz? Oder versuche ich durch meinen Dienst die Menschen zu binden, an mich zu binden, sie an mich gleichsam zu verpflichten. Ja, ihr müsst dankbar sein, ich habe für euch das und das getan. Sehen Sie, Jesus hat die Menschen in die Freiheit geführt. Und dieses Dienen führt in die Freiheit. Und wann dann noch vielleicht die Frage, wo ist mein Stolz? Wissen Sie, erst fragt er immer wieder, begreift ihr? Jesus sagt immer wieder, begreift ihr? Damit sollte ich eigentlich meinen Stolz erkennen. Begreift ihr? Es handelt und es braucht einfach die Demut. Und gerade diese Ohnmacht der gekreuzigten Liebe, diese arme Liebe Gottes, die uns vom Boden aufhebt, weil soll mir ein Beispiel sein. Uns vom Boden aufhebt, das Symbol der Fußwaschung, der Schmutz vom Boden. Und wir werden nur dann anfangen zu begreifen, wenn wir unseren Stolz lassen. Wenn wir beginnen, die Bewegung seiner Demut mitzumachen, zum Menschen hin. Heinz Schürmann, der Exeget von Erfurt, spricht einmal von einer Kirche der Karriere nach unten. Eine Kirche, die sogar den Mut hätte, sogar unterzugehen, wenn ihr im Dienst an den Menschen jede Macht entzogen werde, die bereit wäre, sterbendes Weizenkorn zu sein, ob sie nicht genau darin ihr Ostern erfahren würde. Das wünsche ich uns, liebe Zuhörer. Danke.
Vielen Dank, Pater Burb, für diesen Vortrag. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, den können Sie wie immer auch nachhören unter www.horeb.org oder beim CD-Dienst bestellen. Pater Burb, dürfen wir zum Schluss noch um den Segen bitten.
Ja, es segne und beschütze euch und führe euch in dieser Haltung Jesu, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Danke und vergelt's Gott.
Segne es Gott.
Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.